Liebe Geschwister, zum Advent werden wir aufgefordert, im Herzen bereit zu sein auf die Wiederkunft unseres Heilandes. Es gibt ja viele Dinge in unserem Leben, die uns davon abhalten wollen, von dieser Bereitschaft. Unsere Seelen sind oft belastet durch die Dinge des Alltags, die auf uns einstürmen. Sorgen sind da, die uns quälen, vielleicht Krankheitsnöte, die uns niederdrücken. Aber Gott will, dass wir zu jeder Zeit bereit sind, ihm entgegenzugehen. Nicht nur in fröhlichen, guten Tagen, die uns beschert sind, sondern auch in den Tagen, die nicht so gut aussehen, die wir lieber nicht hätten. Durch den Mund des Jakobus, den Bruder des Herrn, wurde uns gesagt, in Jakobus 5, Vers 7 und 8, seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Das Kommen des Herrn ist nahe. Mit der Geduld ist es so ein besonderes Problem in unserem Leben. Der Geduldsfaden reißt doch schnell entzwei. Es braucht oftmals gar nicht viel, damit wir aus dieser Geduldsphase herauskommen und schnell mit Worten und Handlungen ein anderes Bild darreichen als das, was Gott gefällt. Es hatte dieser gesegnete Mann Oswald Chambers vor vielen Jahren mal so gesagt: Geduld ist mehr als nur Durchhalten, mehr als nur ein Festhalten bis zuletzt. Denn wer Gott gehört, ist wie Pfeil und Bogen in den Händen eines Bogenschützen. Gott zielt auf etwas, das der Christ nicht sehen kann, aber unser Herr spannt den Bogen immer weiter und von Zeit zu Zeit sagen wir sogar, ich kann nicht mehr. Aber Gott hört nicht darauf, er zieht weiter, bis die Spannung ausreicht, um das Ziel zu erreichen. Erst dann lässt er den Pfeil fliegen. Darum vertraue dich Gott an. Bist du gerade in einer Lage, in der du Geduld brauchst? Halte an deiner innigen Gemeinschaft mit Jesus Christus fest. Mit der Geduld, die du geschenkt bekommen hast im Glauben. Geduld ist nötig, damit wir zu jeder Zeit bereit sind auf die Wiederkunft unseres Heilandes. Wir wissen ja, Advent wird ja unter verschiedenen Themen gefeiert. Hat oftmals gar nichts mit Jesus zu tun. Man erwartet gar nicht den Heiland. Im Gegenteil, man hofft, er kommt nie. Damit man so leben kann, wie man leben will. Dass man tun und lassen kann, was man sich vorgenommen hat. Hoffentlich kommt der Herr nicht. Hoffentlich gibt's keinen Gott. Hoffentlich kommt Jesus nicht wieder. Hoffentlich richtet er nicht sein Reich auf, wie die Schrift es sagt. Ja, aber wir haben ihn kennengelernt. Wir wissen, er lebt und regiert in Ewigkeit. Und er will uns eines Tages zu sich nehmen. Dieses Wort zu diesem zweiten Advent will uns sagen, dass wir ständig in neuer Entscheidung für unseren Erretter und Erlöser leben sollen. Dass die Entscheidung nicht nur einmal gefallen sein muss, als wir bekehrt und wiedergeboren worden sind, sondern jeden Tag neu, in jeder Situation neu. Das soll uns auch heute gesagt werden. Mach deine Entscheidung für den Heiland fest, jeden Tag. Erwarte ihn jeden Tag. Sei bereit, ihm jeden Tag entgegenzugehen. Das ist Advent. Dann kann man wirklich Advent feiern. Und dann kann man sich wirklich freuen im Advent. Der Wochenspruch sagt ja, erhebt euer Haupt, weil sich eure Erlösung naht. Das heißt, schau nicht wieder nach unten, sondern schau nach oben. erhebe dein Haupt, deine Erlösung naht. Jesus kommt für dich wieder. Weißt du das? Rechnest du damit? Oder was sind deine Planungen für die Zukunft? Jesus passt nicht in deine Planung hinein, weil du ja noch das und das und das und das tun willst. Merken wir, was dagegen streitet, gegen die Wiederkunft Jesu? Seid geduldig, liebe Brüder, auf das Kommen des Herrn. Denn das Kommen des Herrn ist nahe für einen jeden. Auf der einen Seite sehnen wir uns nach dem Kommen Jesu, aber auf der anderen Seite gibt es so viele Dinge, die uns von dem Gedanken der Wiederkunft Jesu abhalten wollen. Auf der einen Seite sagt der Apostel Paulus, ich habe Lust abzuscheiden, beim Herrn zu sein. Aber sagte es nur der Apostel Paulus? War das nicht der Wunsch aller, die an den lebendigen Gott glauben? Es war auch der Wunsch der Propheten im Alten Testament. Aber allzu schnell können widrige Umstände unser Herz belasten. Denken wir an diesen gesegneten Mann, Propheten Elia. Ein wunderbares Werkzeug in Gottes Hand. Er musste beides erleben. Das Gute, das Gott gewirkt hat in der Zeit, aber auch das Belastende. Er hatte die Aufgabe anzukündigen, dass es 3,5 Jahre in Israel nicht regnen sollte. Er selber wurde ernährt am Bach Krit, indem Gott Raben schickte, die morgens und abends Brot und Fleisch brachten. Und er konnte noch vom Wasser dieses Baches trinken, bis er austrocknete. Er war auf der einen Seite gestärkt und fröhlich, aber auf der anderen Seite musste er zusehen, wie die Trockenheit im Lande zunahm. Er wurde zu seiner weiteren Ernährung nach Phönizien in der Gegend von Sidon geschickt, zu einer Witwe, zu der er sagte, mach mir etwas zu essen, gib mir was zu trinken. Und sie bekannte, ich habe ja nichts mehr, es ist alles trocken und es wächst hier nichts mehr und ich habe nur noch eine Handvoll Mehl und ein bisschen Öl und ich sammle ein paar Stücke Holz und will jetzt ein Brot backen für mich und meinen Sohn. Und dann sterben wir. Mehr haben wir nicht. Gut, sagt Elia, er wurde von Gott gebraucht, mach mir zuerst was. Und dann wirst du auch genug haben. Das war ein wunderbares Erlebnis. Aber dann erlebte dieser Elia auch, dass plötzlich das Kind dieser Witwe starb. Und er sagte, was ist nun passiert? Ist das der Lohn des Segens, dass du diese Frau so betrübst? Aber wir wissen, Gott schenkte wieder Gnade, dass dieses Kind zum Leben erweckt worden ist. Aber dann kam das Große, jetzt sollte er ansagen, Gott hat sich erbarmt, es wird wieder regnen. Das Land wird wieder Frucht bringen. Im Norden Israels, der König Ahab, hatte er Ausschau gehalten nach Elia, um ihn zur Rechenschaft zu ziehen für diese Trockenheit und möglicherweise umzubringen. Und nun wollte sich Elia ihm zeigen und tat es auch. Wir kennen diese Geschichte, Obadja hat mit ihm diskutiert, das kann ich nicht machen, ich kann Ahab nicht ansagen, dass du da bist. Nachher hat dich der Geist des Herrn weggeführt und ich werde getötet, weil man dich nicht findet. Aber es kam so, dass Elia vor Ahab stand und sagt, ja, es soll wieder regnen. Aber versammle das ganze Israel am Berg Karmel zu mir. Und nun war doch Elia so froh, dass er endlich wieder Gott vor dem ganzen Volk bezeugen konnte. Und wir wissen, dass er dann auch die Baalspriester fordern ließ, und die Priester der Aschera. Und sie aufforderte, ihrem Gott ein Altar zu bauen und ein Opfer zu bringen. Und wenn dieser Gott mit Feuer antwortet, sei er Gott. Aber wenn Elia ein Altar bauen würde und sein Opfer bringen und der lebendige Gott Feuer vom Himmel herabfallen ließe, dann ist er Gott. Und das Volk gab ihm recht. Und genauso ging es aus. Letztlich bekannte sich der lebendige Gott zu dem Opfer, das Elia brachte. Und er rottete die falschen Priester, Zeugen, die Satansdiener aus. Aber was geschah? Dann kam plötzlich das, was vielleicht auch heute viele in unserer Zeit ängstet. Isabel sagt, ich will dir den Kopf abhauen. Morgen komme ich. Du wirst getötet. Und viele denken auch in unseren Tagen, ja, was ist denn hier mit dem IS los? Wollen die uns den Kopf abhauen? Was war die Reaktion dieses Elia? War er immer noch in der Freude am Herrn? Wir lesen in der Schrift, er wurde traurig. Und er sagte zu Gott diese Worte, es ist genug. Es ist genug. Ich bin am Ende. Ich habe keine Freude mehr. Wie kann ich dir denn jetzt danken? Es ist genug. Herr, nimm meine Seele weg. Es reicht. Ist das nicht oftmals auch so unser Bestreben? Wir hören ja wieder von Amerika, wo wieder 14 Leute erschossen worden sind und vieles andere mehr. Es ist genug. Herr, wir wollen nicht mehr als deine Zeugen in dieser Welt leben. Wir haben uns ja bereits schon abgekapselt, wir leben ja nur noch für uns, aber auch das ist schon schwierig. Wir sind gar keine Boten mehr nach außen, es ist einfach genug. Die Zeit ist gekommen, dass du richten musst. Aber Gott, der Herr, ist doch so gnädig und barmherzig. Er hat den Elia was zu essen gegeben und ließ ihn nochmal schlafen. Ja, ruh dich mal ein bisschen aus. Und nach einer Weile, als er sich ausgeruht hat, kam wieder ein Engel und gab ihm nochmal was zu essen. So, und nun geh zum Horeb. Begegne deinem Gott. Und als er dort angekommen war, fragte Gott, ja, was willst du eigentlich? Es ist genug. Ich habe dir ja gedient. Aber nun verfolgen sie mich. Und sie wollen mich töten. Ist genug. Ist es nicht manchmal auch unsere Sprache? Herr, warum das noch? Ist doch alles genug. Und komm doch vielleicht noch nicht so schnell, denn ich will ja noch gewisse Dinge hier tun. Dabei sagt uns doch die Schrift, seid geduldig, stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Und liebe Geschwister und Freunde, es ist vielleicht für den einen und den anderen näher, als er denkt. Wir glauben immer noch so, nächstes Jahr machen wir das, übernächstes Jahr machen wir das. Vielleicht ist der Herr dir heute nahe. Und er ruft dich heute. Das kann ganz plötzlich gehen. Da ist ja die Frage, ist die Freude von Advent in unserem Herzen oder sagen wir einfach resignierend, oh Herr, das ist ja alles genug, ich habe genug erlebt, nimm meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und wir können gar nicht freudig dem Herrn entgegengehen. Die Geduld ist ein wichtiges Wort und ein Wesenszug. Diese Geduld soll uns begleiten in jeder Situation. Harre auf den Herrn, warte auf den Herrn. Es heißt, ich lese uns mal einige Stellen vor. Es heißt zum Beispiel im Psalm 94, wohl dem, den du, Herr, in Zucht nimmst und lehrst ihn durch dein Gesetz, dass er Geduld habe, wenn's übel geht. Nicht, wenn's gut geht. Wenn's übel geht, hast du Geduld in den üblen Zeiten? Durch Geduld wird ein Fürst versöhnt. Schwierigkeiten werden überwunden. Und der Herr sagt in dem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, wer auf ihn achtet, der bringt Frucht in Geduld. In Geduld. Der Apostel Paulus wusste auch vieles davon zu sprechen und sagte zu den Gläubigen, dass sie sich auch in Geduld üben sollen. Wir sollen durch Geduld Trost der Schrift empfangen und Hoffnung. Ungeduldige Menschen, ungeduldige Gläubige hören gar nicht mehr, was Gott Gutes sagt. Auch Elia war gar nicht mehr bereit, Gutes zu hören. Es ist genug, jetzt will ich nichts mehr hören. Es reicht. Verstehen wir? Ist alles zu. Wir hören den Zuspruch Gottes gar nicht mehr. Durch Geduld und Trost der Schrift sollen wir Hoffnung haben. Hoffnung. Oder in 2. Korinther 1, Vers 6. Wenn ihr mit Geduld Leiden ertragt, dann werdet ihr getröstet. Mit Geduld Leiden ertragen. Zumal ja die Geduld auch eine Frucht des Wesens des neuen Menschen ist. Und wiederum schreibt der Apostel Paulus in 2. Thessalonicher 3, der Herr richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf die Geduld Christi. Die gleiche Geduld, die Jesus mit uns hatte, sollen wir jetzt auch im Blick auf seine Führung haben. Oder an Timotheus schrieb der Apostel Paulus, dass er wie ein Mensch Gottes leben sollte. Einer, der Gott vertraut. Jage nach der Geduld. Mach es dir nicht so leicht. Sag nur, entweder stellt sich ein oder nicht, sondern flehe darum. Sei geduldig. Bete darum. Jage nach der Geduld. Und zu denen, die schon lange im Glauben sind, wir hörten ja gerade auch von den Geschwistern Hoffmann, auch von Steffen Hoffmann, 47 Jahre, wenn ich die Zahl jetzt im Kopf behalten habe, ist er hier in der Gemeinschaft. Wir zählen ja zu den Älteren, die schon lange auf dem Weg des Glaubens sind. Was wird von denen gesagt? Sie sollen bleiben in der Geduld. Das hört also nie auf. Je älter man wird, desto geduldiger soll man werden. Ja? Und die Wirksamkeit dieser Geduld basiert ja auf der Geduld Gottes. Einige sagten, ach, der Herr kommt ja nicht, ja, er verzögert sein Kommen. Nein, nein, das ist nicht so. Er hat Geduld. Denn er will nicht, dass jemand verloren wird. Er hat Geduld. Und die Geduld unseres Herzens achtet für eure Errettung. Ihr erfahrt immer wieder Neues. Wir verstehen diese Worte, die Jakobus hier auch den Gläubigen mitteilt. Seid geduldig bis auf das Kommen des Herrn. Haltet durch und wisst, dass euer Glaube, wenn er wirklich bewährt ist, Geduld wird. Wenn ihr im Glauben bleibt, dann habt ihr Geduld. Und vieles andere mehr. Auch wird für die Endzeit, vor der ja viele Angst haben, auch Christen, wird gesagt, euch trägt die Geduld durch. Steht auch in der Offenbarung. Wenn jemand ins Gefängnis führt, der wird ins Gefängnis gehen. Wenn jemand mit dem Schwert tötet, der muss mit dem Schwert getötet werden. Hier ist Geduld. Und Glaube der Heiligen. Nicht aus der Ruhe bringen lassen. Das soll uns ganz neu bewusst werden. Denn wir haben das Leben, das ewig ist. Das uns niemand nehmen kann. Das Leben, das uns durchträgt durch die Zeit. Und darum wurde den Gläubigen zu Philadelphia gesagt vom Herrn her: Ihr habt das Wort der Geduld bewahrt. Darum will ich euch auch bewahren, egal was dort kommt, über den ganzen Erdkreis, weil ihr geduldig geblieben seid. Ihr habt auf mich und mein Wort gebaut. Zu jeder Zeit warteten die Gläubigen auf die Wiederkunft Jesu, auch die Gemeinde zu Thessalonich. Und sie musste getröstet werden, geduldig, seid geduldig. Bleibt am Herrn, geht keinen Schritt zurück. Wir könnten uns fragen, warum hat uns Jesus Christus nicht den Zeitpunkt gesagt seiner Wiederkunft? Warum hat er uns nicht gesagt, wann wir abgerufen werden? Wann wir, wie es Bruder Lorenz sagte, die Augen schließen hier für die Welt? Warum hat er uns nicht gesagt, wann wir leiblich sterben? Vielleicht könnten wir doch unser Leben viel besser einrichten. Es wurde uns nicht gesagt, damit wir nicht träge und müde werden, sondern immer wach bleiben, weil es zu jeder Zeit geschehen kann. Die Wiederkunft Jesu für uns, ganz persönlich. Wir haben einige Zeichen, Anzeichen gesagt bekommen, die da geschehen sollen, bevor der Herr wiederkommt. Mit Macht und Herrlichkeit. Ich habe mich gefreut zu lesen, dass auch das prophetische Wort, was Gott gesagt hat über die Sammlung des Volkes Israels, sukzessive eingehalten wird, auch in der heutigen Zeit. Denn Gott sagt, ich will mein Volk sammeln zur letzten Zeit aus allen Nationen. Und so ist es auch, die äthiopischen Juden gelten als Nachkommen des Stammes Dan, einem der 10 verlorenen Stämme Israels. Wir haben heute eine wichtige Entscheidung getroffen, sagte der Regierungschef Benjamin Netanyahu. In den kommenden 5 Jahren werden wir die letzten verbliebenen jüdischen Gemeinschaften ins Land bringen. Sie sollen alle nach Hause kommen. Sie sollen alle zurückgeführt werden. Mit der Rückführung der Juden aus Äthiopien erfüllen sich auch biblische Prophetien, die davon berichten, dass sich das jüdische Volk aus aller Welt wieder in Israel sammeln wird. In Israel wird die ganze Welt Zeuge davon, dass die Heilige Schrift wahr ist. Auch habe ich mich gefreut zu lesen, wie Gott sein Wort auch sichtbar macht, dass man Ausgrabungen in der Davidstadt hat tätigen können und hat auch die Grundmauern der Zeit der Makkabäer und des Überfalls von Antiochus Epiphanes gefunden. Dieser Mann, um des Willen schlussendlich auch das Chanukka-Fest gefeiert wird, weil er und die abtrünnigen hellenistischen Juden dem Zeus ein Altar in Jerusalem bauten und ein Schwein opferten. Und den Altar und den Tempel verunreinigten und dann die Makkabäer durch Gottes Gnade wieder Jerusalem zurückerobern konnten und dieses Wunder erlebten, dass das geheiligte und geweihte Öl 8 Tage reichte, bis neues Öl wieder geheiligt wurde. Ja, das müssen Sie heute finden. Gott steht zu seinem Wort. Das hat alles stattgefunden. Und somit wird auch das Künftige stattfinden. Jesus kommt wieder für jeden von uns, so wir ihm angehören. Er kommt ganz gewiss. Warum? Er kommt zum einen, um die Sammlung seines Volkes zu bestätigen und zu segnen, sich dem Volke Israel zu offenbaren. Ich bin euer Heiland. Wir sehen, dass er bald kommt, weil sich auch das Wort aus Matthäus 24 immer wieder erfüllt, was alles geschehen muss, Krieg und Kriegsgeschrei, aber auch falsche Lehrer. Deren gibt es ja heute mehr als genug, die ihre falschen Lehren ausbreiten, um von Jesus Christus, dem Wiederkommenden, abzulenken. Aber in erster Linie wissen wir deswegen, dass der Herr kommt, weil er selber gesagt hat. In Johannes 14, Vers 3 sagt er, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten, und wenn ich wiederkomme, nehme ich euch zu mir. Das tue ich. Advent heißt einfach, wir stehen in der Freude, dass der Herr zu dir, zu mir, zu uns kommt. Er hat es gesagt. Und alles, was er gesagt hat, hat er getan und wird es auch tun, was noch aussteht. Die Frage ist heute an diesem Sonntag auch an uns alle, sind wir dazu bereit? Sind wir heute bereit, Jesus entgegenzugehen? Oder haben wir da noch Bedenken? Wir sollen warten in Geduld. Und jetzt wird uns ein Beispiel noch gegeben in unserem Text von einem Landmann, der ja auch geduldig wartet auf den Früh- und Spätregen, damit er wirklich eine gute Ernte einbringen kann. Der Frühregen, liebe Geschwister, auch in Israel, nach den vielen Monaten der Trockenheit, was tut er? Er macht den Boden weich. Er macht den Boden weich, damit dort die Saat eingebracht werden kann. Und der Spätregen gibt dann noch die Kraft zum vollen Gedeihen der Frucht. Das ist ein Beispiel auch für uns, die wir gläubig sind. Der Frühregen hat unser Herz weich gemacht durch die Wiedergeburt im Heiligen Geist. Und nun soll dieses weich gewordene Herz erfüllt werden mit guten Früchten des Glaubens, dass dann, wenn auch der Spätregen kommt, die Vollendung, das Aufreifen der schönen Frucht stattfindet und wir dann mit gefüllten Herzen und Händen vor unserem Heiland stehen dürfen. All das soll geschehen. Geduld, der Herr arbeitet an uns. Er will uns in sein Bild umgestalten. Ein Mensch kann sich selber nicht umgestalten. Er kann sich nicht von seinen sündigen Veranlagungen trennen. Er ist ihnen erlegen. Darum muss es durch den Herrn geschehen. Durch den Frühregen und durch den Spätregen. Das geduldige Warten auf den Herrn ist aber keine passive Haltung, sondern eine Bitte um ständige Führung im Heiligen Geist. Ein aktives Aufsehen auf Jesus, der den Glauben in uns begonnen hat und auch vollenden will. Wir lesen in der Schrift, dass wir Geduld nötig haben. Warum? Damit wir den Willen Gottes tun. Ungeduldige Menschen können den Willen Gottes nicht tun. Sie erfahren ihn gar nicht. Und was ist der Wille Gottes? 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Der Wille Gottes ist die Heiligung. Eure Heiligung. Umgestaltung in das Bild des Heilandes. Der Wille Gottes ist Dankbarkeit in allen Dingen. Frage ich mich selbst, bin ich das schon? Oder muss ich da noch in Geduld weitergehen, dass das bei mir auch geschieht? Dankbarkeit in allen Dingen. Und da streiche ich mir selbst 10-mal das Wort alle. In allen Dingen. Da sind ja nicht nur die guten Tage, sondern die bösen mit eingeschlossen. Gott dankbar sein in allen Dingen ist sein Wille. Das soll in mir, in uns geschehen. Und es ist der Wille Gottes, 1. Petrus 2, mit Wohltun die Unwissenheit der Ungläubigen und ihrem Reden zu verstopfen. Das ist der Wille Gottes. Da frage ich mich im Advent, ist das bei mir schon ausgereift? Ist das bei uns ausgereift? In dieser Phase zwischen Frühregen und Spätregen und der Geduld, die darin im Blick auf das vollbrachte Werk Jesu Christi am Kreuz auf Golgatha geübt werden soll, werden wir immer wieder neu gestärkt, wenn wir im Advent den Blick zu unserem Heiland gerichtet sein lassen. Wie heißt es in Jesaja 35? Stärkt die müden Hände. Stärkt die müden Hände. Fürchtet euch nicht. Oder in Jesaja 40, weißt du das nicht? Hast du es nie gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, er wird nicht müde. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Menschen, erwachsene Männer werden müde und matt, aber die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft, dass sie wandeln und nicht müde werden. Darum schreibt der Apostel Paulus auch im Galaterbrief, lasst uns Gutes tun und nicht müde werden. Wir werden auch ernten. Die volle Frucht, die durch den Spätregen dann gesegnet worden ist. Wir sind also aufgefordert, in dieser Adventszeit unser Leben neu zu überdenken, in welcher Innigkeit es zu unserem Erlöser, unserem Heiland steht. Und wo wir bemerkt haben, dass es nicht mehr in der festen, innigen Zuwendung zu unserem Heiland schlägt, sollen wir das neu entstehen lassen, indem wir uns zu ihm hinwenden und ihn bitten, dass er uns Adventsmenschen sein lässt, die heute bereit sind, ihm entgegenzugehen. Heute. Darum steht ja auch in der Schrift, heute, so ihr seine Stimme hört, verstockt die Herzen nicht. Heute. Nicht morgen, übermorgen. Heute. Ja? Heute. Denn die Zukunft des Herrn ist nahe. Wir können sagen, sie ist doch näher, als wir denken. Noch einmal Oswald Chambers, der Wunderbares dort ausgedrückt hat und sagt, Glaube ist doch kein schwächliches und erbärmliches Gefühl, sondern ein starkes und widerstandsfähiges Vertrauen darauf, dass Gott vollkommene Liebe ist. Wenn du ihn auch im Augenblick nicht sehen kannst und nicht verstehst, was er tut, kennst du doch ihn selbst. Gefährlich wird dein Leben, wenn du nicht die Gelassenheit hast, die entsteht, wenn man sich auf die ewige Wahrheit verlässt, dass Gott vollkommene Liebe ist. Glaube kann die größte Anstrengung deines Lebens sein. Dich in völligem Vertrauen und ohne Rücksicht auf dich selbst nur an Gott zu halten. Mit Jesus Christus hat Gott alles aufs Spiel gesetzt, was er hatte, um uns zu retten. Und jetzt will er, dass wir in rücksichtslosem Vertrauen auf ihn alles aufs Spiel setzen, was wir haben. Rückhaltlos alles ihm überlassen. Hier verstehen wir noch einmal den Wochenspruch. Seht doch auf, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Der Herr steht über allem, was in dieser Welt geschieht. Wir können wirklich Adventsmenschen sein und sollen es auch sein. Darum seid geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Seid geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Amen.